Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Büro.
Ja. Ja. Ja, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Bitte.
Einen wunderschönen guten Morgen. Hier spricht wieder die sympathische Stimme von Psychologen beim Frühstück. Wie darf ich Ihnen behilflich sein? Kann ich Ihnen ein Brötchen reichen? Möchten Sie es gern mit ein paar Körnern verziert? Hätten Sie gern ein wenig Marmelade? Oder brauchen Sie Hilfe bei einem psychologischen Problem? Was immer es ist auch, hier bei mir sind Sie richtig. Hier wird Ihnen geholfen.
Annika, du hast einen Schuss. Du hast echt einen Schuss.
Dieser Mann hat Husten, wie Sie hören. Aus tiefster Lunge gluckert er zu Ihnen.
Oh Gott, ja.
Wie kann ich dir helfen?
Reich mir den Bronchialtee.
Guten Morgen, ihr Lieben.
Oh Leute, haben wir das nicht alles vermisst? Doch, gibt's
Guten
so.
Wir Morgen.
Haben, ja, genau das.
Ja. Die dummen Sprüche, das blöde Gesabbel.
Das schöne Lachen wurde wirklich viel vermisst von
ja,
dir.
Ne?
Schön, dass du wieder da bist, Mann. Du.
Ja, ich habe ein kurzes Gastspiel in der Helios-Klinik.
Ja. Oh, du zerrst an meinen Nerven. Ja.
Das ist ja furchtbar. So ein Krankenhaus von innen ist schrecklich.
Ja, ja. Aber warum musst du da mal wieder hin, Mensch?
Was soll das? Ich finde es so schön. Ja, immer wenn mich die Niere umhaut, wenn eine Infektion droht, dann muss ich ja dahin, weil die Antibiose kriege ich da intravenös.
Jo,
ne?
Jo, wenn sie die Ader treffen, ne?
Wenn sie die Ader treffen. Leute, ich sehe aus wie ein Dalmatiner an den Armen.
Ja, oder wie früher so gab es doch diese Käseigel. Weißt du?
Was, jetzt kommt doch Nussspender Käseigel.
Ja.
Wunderbar, Herr Thiel, wunderbar. Ja, und dann habe ich da in einem Dreibettzimmer gelegen. Leute, habt ihr schon mal gewusst, dass drei Frauen, die können so sägen? Wir haben uns dann ja gegenseitig, haben wir ja gesagt, also ich bin ja eine Dame, ich schnarche nicht.
So.
Bis die Nachtschwester dann reinkam und sagte, Leute, ey, wirklich? 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 Und dann habe ich gesagt, die Frau am Eingang, die schnarcht. Und dann hat die gesagt, wissen Sie ja nicht, was Sie tun? Oh, und wir haben so gesägt, wir haben wirklich alle drei gesägt, wie die Weltmeister.
Noch. Ja, ja. Du hast es überlebt.
Ja,
und
Gott
dir geht's
Dank.
Wieder gut. Gott sei Dank.
Mir geht's wieder gut.
Und es ist wirklich irre jetzt an euch. Es sind wirklich hunderte von Kommentaren
das war
und
so
Genesungswünschen. Mhm. Und wer mir noch mal einmal sagt, dass Social Media und all das einfach nur Schrott ist, dass wir behaupten jetzt mal das Gegenteil.
Das kommt aber immer auf die Leute drauf an. Wir haben ja andere Hörer. Wir haben ja richtig die besten Hörer, die man sich vorstellen
haben
kann.
Haben wir, definitiv.
Und die besten Facebook-Freunde.
So.
Das sind ja keine, wie heißen die immer, Trolle und sowas, überhaupt nicht.
Nee.
Die kriegen ja mit, dass es einem nicht gut geht und dann kommt ja Zuspruch. Das ist ja irgendwie was ganz anderes.
Nochmal und nochmal und nochmal.
Ja.
Und jedes Mal, wenn ich dann was poste, wie es dir geht, und so dann.
Aber es ging auch so ratzifatzi.
Ja. Ja.
Also, die so eine Infektion, so ein. Was ist das? Blasen?
Sepsis, ja.
Urosepsis nennt sich sowas immer so schick. Das passiert ja so schnell. Und dann hat man so ein Gefühl, als wenn man so eine ganz schlimme Grippe kriegt.
Ja.
Also richtig schlimm, so mit Kopfschmerzen und richtig Hochfieber für über 40 Grad und mit ganz doll so Gliederschmerzen und Zittern und Schüttelfrost und also richtig übel.
Ja, so über 40.
Und
also
dann,
sagen wir es mal so, ne? Das war knapp. Und dass du jetzt nach doch relativ kurzer Zeit, wie lange warst du drin?
11 Tage.
11 Tage, ne? Ja. Dass du jetzt hier schon wieder so liegen kannst und eigentlich auch gut gelaunt bist.
Extrem gut gelaunt, nachdem das alles vorbei war, war ich ja wieder gut drauf.
Ja, aber wirklich, das ist schon zauberhaft. Und ich bin so froh und ich weiß ihr auch, dass wir unsere Annika wieder haben hier.
Ja. Jetzt macht sie wieder Unsinn, redet wieder dünnes Zeug. Klappt
das aber
wieder,
auch,
läuft.
Ja, Gott sei Dank.
Oh, ja.
Egal, es ist so. Und da kamen wir eben jetzt elegant, dann kamen wir auch aufs Thema Hilfe annehmen, weil es war so, dass Annika ging schlechter, aber bis Annika dann sagt, ich muss in die Klinik, dann weiß ich, dann geht's ihr wirklich schlecht, weil sie geht nicht gern und nicht freiwillig eigentlich so in die Klinik. Aber in dem Fall war ganz klar die Ansage von dir auch ganz klar, hol jetzt bitte einen Rettungswagen. So, und das habe ich dann gemacht und es war auch genau richtig. Das heißt, du hast genau irgendwie gecheckt, so jetzt geht's nicht mehr mit Bordwindeln hier, jetzt muss sonst geht's nach hinten los.
Ja, es gibt, ich glaube, immer so einen Punkt, wo man dann merkt, jetzt brauchst du Hilfe. Und oftmals warte ich auch zu lange. Wir haben ja tolle Zuschriften bekommen, das gibt es auch einige, die sagen, ich warte eigentlich auch zu lange. Es ist ja auch schwer, es ist schwer, Hilfe anzunehmen und sich überhaupt einzugestehen, dass man das jetzt alleine nicht mehr hinkriegt. Dass es einen Punkt gibt, an dem man wirklich auf andere Menschen angewiesen ist.
Ja.
Und das ergibt ja so ein hilfloses Gefühl. Du bist abhängig davon, dass andere Menschen da etwas machen und dir helfen wollen und dir helfen werden. Und das, finde ich, ist schwer. Nicht ist so einfach.
Nee. Und dann auch noch mit den Erfahrungen, Klinikerfahrungen sind ja nicht nur nett und positiv.
Nee, überhaupt.
Klinik ist immer damit verbunden, irgendeiner kommt immer rein ins Zimmer und will irgendwas von dir und steckt dir irgendwo was rein, was wehtut. Und das ist auch nicht immer so toll, was da so getrieben wird. Du musst also auch immer aufpassen, dass du da nicht unter die Räder kommst, ne? Nicht die falschen Medikamente plötzlich von den Nachbarn bekommst. Ja, ist doch so. Ich meine, du hast plötzlich Medikamente, die du nicht kanntest, bekommen.
Und ja, genau.
Gott sei Dank hast du es ja mit den Nieren und nicht mit dem Kopf. Und hast dann ja gesagt, Leute, das ist nicht meins. Und du hättest plötzlich Herzgeschichten bekommen.
Da muss man ein bisschen aufpassen.
Ein bisschen? Das geht
dann, ja. Aber man bekommt natürlich auch ungefiltert das Elend der Mithäftlinge mit. Ne? Also jede Krankheit, jede Krebsdiagnose, jeder Anfall, jede Durchfallattacke und jedes Kotzen ist ja,
live
dabei. Und jeder, der schon mal im Krankenhaus lag, liebt natürlich dieser Moment, wenn man immer nachts um 4 die Tür aufdonnert und irgendwer wieder das Neonlicht anmacht, weil wieder irgendwas ist.
Wieder ein Name ist. Ne?
Ja.
Also, und dann hast du ja noch, das können wir, finde ich, sollten wir auch sagen, du, es ist ja in der Klinik da, es ist gemischt, ne, was da so an Krankheitsbildern ankam. Und du hast auch mit einer Frau zusammengelegen, die ein sehr schweres Borderline-Syndrom gehabt hat. Und ich glaube, du kannst jetzt wirklich davon mitreden, wie jemand sich verhält, der wirklich unter einer schweren psychischen Erkrankung leidet. Also unter einem
Borderline. Natürlich.
Und
ich habe es immer, also Wissen ist eine Sache, aber über Tage direkt 2 Meter neben einem zu erleben, ist auch nochmal irgendwie was anderes. Und es, besonders wenn es einem nicht gut geht.
Ja.
Also mir ging es nicht gut und dann kann ich mich auch schwer so darauf konzentrieren. Normalerweise, wir haben es ja sehr gut verstanden und ich fand ich auch ganz, ganz nett und ich habe ja auch geholfen und soweit es mir möglich war. Aber mir ging es eben zu Anfang nicht gut.
Nee.
Und dann merkt man doch, dass so eine psychische Erkrankung auch so einen gewissen, wie soll ich das mal nett nennen, aber so einen gewissen Egoismus hervorruft und dass derjenige dann doch um sich kreist und dem das scheißegal ist, ob du da gerade am übergeben bist oder ob es dir gerade nicht gut geht oder
was auch immer. Sagen wir doch mal, wenn der danach war, morgens um 2 mitten in der Nacht zu malen, dann wird das Licht angemacht und dann wird gemalt.
Ne?
So.
Ja.
Aber das nur mal, Entschuldigung, das nur mal so nebenbei. Ne? Hilfe annehmen.
Aber ich bin ja froh, dass sie, sie hatte ja Schmerzen, dass sie in die Klinik gegangen ist, um das rauszufinden. Und wir haben uns gut verstanden. Also das ist ja auch gleichzeitig eine witzige Person gewesen. Also, aber man merkt eben doch diese Erkrankung dann an, dass es dann nicht sehr sie hat sich bemüht, hat immer gesagt, ich will ja gar nicht belästigen, aber gerade dadurch hat sie es dann auch wieder getan. Ja. Und es ist eben schwer, wenn da 3 kranke Leute in einem engen Zimmer zusammenhocken.
Ja.
Das ist einfach nicht einfach. Und so eine Klinik ist voll mit Menschen. Und eben auch mit allen möglichen. Und auf dieser Abteilung oder in dieser Abteilung, in der ich da lag, Gastro, also alles, was um den Bauch da sich rumtüdelt, da lagen eben auch sehr, sehr viele ältere Leute, die aus dem Pflegeheim oder so da waren, und die waren zum größten Teil, oder einige waren doch schon sehr dement. Ach,
komm, erzähl die Geschichte von dem Ella? Opa. Nee, von dem Opa.
Von Opa, ja. Ja. Also wir hatten eine Patientin, die immer über den Flur lief und die sehr, sehr verwirrt war, aber die ganz freundlich war. Aber das Niedliche an ihr war, dass sie so süß gesprochen hat.
Mhm. Ja, die war so gefragt.
Ach so.
Ja. Das ist ja auch irgendwie.
Das wie hatte so eine Figur in der Hand.
Ja, so ein lustiges, so ein Nuscheln, so ein älteres. Ja. Also Ella war immer unterwegs und hat auch gerne andere Zimmer besucht.
Ja.
Und dann ging irgendwann die Tür auf und ich lag so in meinem Bett und dann ging die Tür auf und dann war da ein alter Herr, dem so die weißen Haare zu Berge standen, und der hatte sich aus einem Bettlaken so eine Art Toga gebastelt. Ansonsten war er nackig und die Toga bedeckte auch nicht wirklich was.
Also wie so ein Römer, ne? So,
ja, so. Wie ein alter Römer.
Mhm.
Und der guckte ins Zimmer, kam so zwei Schritte rein, guckte nach links und rechts und sagte dann, ist hier die blaue Blume?
Oh Gott.
Ja, ich fand das entzückend.
Ja.
Ich so, nö, das tut mir schrecklich leid. Mhm. Oh, dann entschuldige ich mich. Und dann ging er wieder. Und das nächste Mal ging die Tür auf. Und dann hatte er inzwischen das gewechselt und hatte einen Bademantel an. Mhm. Hatte wieder nichts anderes an, außer dem Bademantel. Und da fehlte der Gürtel.
Mhm.
Also stand der Bademantel weit offen vorne. Mhm. Und er hatte so einen, so an der Strippe hatte er sein
Katheterbeutel.
Mhm. Und den hat er so geführt, als wenn man so einen Hund vorne wegführt. Ne? Und ging immer so hinterher und sagte immer, Karin, Karin.
Nein.
Ich sage, Karin ist nicht hier, tut mir leid. Ich sage, wer ist Karin? Und ja, Karin ist meine Frau.
Mhm.
Ich sage, vielleicht ist sie auf dem Gang. Oh, dann gucke ich doch da mal nach. Mhm. Karin. Ja.
Oh, komm, das ist so touching.
Und irgendwie war das so niedlich und so, aber auch so rührend.
Ich hoffe, dass sie lieb mit ihm umgegangen sind.
Ja, der wurde immer wieder eingesammelt. Wo ist denn Karin? Aber verstehst du, da sind das bei dem wenigen Personal, das sowieso da ist, die müssen dann auch noch zwischendurch diese Leute, die ausgesprochen mobil sind, dann ja immer wieder irgendwo einsammeln.
Genau das Gegenteil von dir, ne?
Ja, ich habe mich da hingelegt und habe gedacht, so, jetzt rüste ich nicht mehr von der Gib mir meine Antibiose.
Ja, aber wirklich, ne?
Ja.
Man kriegt viel mehr mit, als man mitkriegen will. Ne?
Ja, du weißt dann auch zu viel von anderen Personen und zu viel Privates und zu viel, was die Krankheit angeht. Der Besuch muss ja immer raus. Wenn wieder ein Arzt kommt und irgendein intensives Gespräch führt, dann muss der Besuch raus.
Aber Patient,
die Mitpatienten können ja nicht kurz sein, erstmal raus. Ne? Jedenfalls nicht so. Also.
Du bist wieder da.
Ja.
So, wir peppeln dich jetzt auf und.
Ja, aber mir fällt das ja auch nicht so leicht, Hilfe anzunehmen.
Nee.
Also in dem Fall ist das so, ich weiß, ich brauche die Medikamente. Und dann ist es so, aber so dieses Gefühl, man ist abhängig, man muss jemanden fragen. Ne?
Gerade du hast es, abhängig zu sein von anderen. Ne? Du bist ein Mensch, du brauchst das Gefühl, ich habe mich und mein Leben unter Kontrolle.
Ja, unbedingt.
Sonst bist du todunglücklich.
Regina hat dazu geschrieben, mit dem Gefühl, dass ich nicht zumutbar bin. Ne? Und niemanden zur Last fallen zu wollen, lässt es sich schlecht bis gar nicht nach Hilfe fragen. Also dieses Gefühl, ich will ja keinem zur Last fallen und ich bin nicht zumutbar, wenn ich Ansprüche stelle, das ist zu viel. So. Wenn man dieses Gefühl hat, kann man natürlich schlecht um Hilfe fragen. Das verstehe ich. Momo schreibt, ich versuche vieles allein zu machen und bin wirklich hartnäckig. Doch wenn ich von Anfang an weiß, oh, das packe ich nicht allein, dann macht es mir überhaupt nichts aus, nach Hilfe zu fragen. Ob das bei Freunden oder Familie oder Arzt ist, kein Problem damit. Es muss auch nicht immer alles super sein.
Okay. Ah ja, das gibt ja auch die Variante, ich frage nicht um Hilfe, weil wenn ich dann um Hilfe frage, dann muss ich das ja sowieso wieder alles selbst machen, weil das wird nicht ordentlich gemacht. Ne?
Ja.
der, keine Ahnung was. Der Kuchen wird dann nicht ordentlich oder es wird nicht ordentlich sauber gemacht, dann mache ich es lieber gleich allein.
Genau. Mhm. Claudia Maria hat dazu gesagt, ich kann es mittlerweile ganz gut, weg vom Perfektionismus.
Mhm. Ah, ja,
aber früher so, genau. War es katastrophal. Alles immer selber machen, sonst wird nichts. Anstrengend. Mhm. Ja, ist es ja auch, ne? Mhm.
Ja, danke auch für eure Kommentare. Das war so eine Freude, die jetzt mal so zu lesen. Ne? Mhm. Alex, unser lieber Psychologenkollege, Gerrit.
Ich wollte gerade sagen, wer ist Alex?
Alex jetzt. Gibt's auch. Alex, ja. Du kommst später.
Ja, du wolltest mir was an Gerrit erzählen.
Gerrit, genau. Und Gerrit, er schreibt immer, wirklich, ja, du schreibst immer so wunderbar und ich finde, dass das Einführung, ich lese mal ein bisschen was vor von ihm, weil, lieber Gerrit, du schreibst auch viel und toll.
Und deswegen. Sag mir doch nicht so viel rum. Lies mir Gerrit vor. Nur mal los.
Ich mach so eine, so was ich baue du. Eine Erwartungshaltung auf. Verstehst
du? Du röchelst, komm.
Ja, ich röchel auch. Also, mein lieber Gerrit schreibt, man könnte meinen, da Menschen soziale Lebewesen sind, die einander unterstützen, um zurechtzukommen, sei es einfach, Hilfe anzunehmen. Ich stelle mir die Frage, wie der Akt des Helfens im Laufe des Lebens auf uns einwirkt. Als Neugeborenes können wir nicht anders, uns wird alles übergeholfen. Schöner Begriff, ne? Übergeholfen.
Ja.
Als Pflegefall geboren braucht es Unterstützung von allen Seiten. Das schafft Vertrauen, Orientierung, das Gefühl, einen guten Platz zu haben und sich auf die Menschen verlassen zu können. Da schiebe ich mal ein, wenn die Hilfe, jetzt kommen wir wieder zur Bindung, wenn Baby das Glück gehabt hat, wirklich mit Menschen umgeben zu sein, die auch die Hilfe erkennen, die sie geben müssen, also das Bedürfnis des Babys erkennen und dann auch relativ schnell und prompt und korrekt auch darauf reagieren. So, später wollen wir die Dinge aber allein schaffen, die Welt entdecken und unsere Grenzen testen. Hilfe ist dann eher das Gefühl, der Welt nicht vollständig allein begegnen zu können. Normalerweise handeln wir uns dann zwischen, wir brauchen einander von Zeit zu Zeit und ich packe es auch alleine. Also ein Akt zwischen Dankbarkeit und Selbstwirksamkeit. Mhm. Soweit erstmal. Er schreibt noch weiter, aber das stimmt. Entwicklung von vollkommen abhängig von anderen. Ich werde mobiler. Mhm. Ich habe, wenn ich Glück habe, diese sichere Bindung, habe auch den Mut zu sagen, so ich gehe jetzt mal alleine hier auf Entdeckungstour und gucke mir die Welt an. Werd aber bei Bedarf dann wieder zu Mutti, zu Vati, zu sonst wem zurückzugehen, um mir da Hilfe zu holen, um mir Trost zu holen und dann geht's wieder weiter. Hm. Das ist eigentlich das Idealbild von Hilfe bei Bedarf und das sage ich auch vielen Eltern, wenn die nachher mit pubertierenden Kindern zu tun haben. Ihr seid wie ein Coach im Hintergrund, das heißt, ihr bietet Hilfe bei Bedarf und mischt euch nicht ständig ein, weil, und den Satz, den habe ich mal irgendwo gelesen, wenn jemand einem anderen zu viel abnimmt, dann stiehlt er ihm auch was, dann nimmt er ihm auch was, nämlich die Chance, sich weiterzuentwickeln. Thema Selbstwirksamkeit, was Gerd geschrieben hat. So.
Ja, ist wie so eine gelernte Hilflosigkeit.
Das kann daraus ja entstehen,
auch,
ja.
Dass Menschen das auch bewusst einsetzen, das gibt es ja auch. Dass sie eigentlich Hilfe ständig anfordern, obwohl sie gar keine bräuchten, sie könnten es allein.
Aber
es gibt ihnen Sicherheit. Na, sie haben das Gefühl, sie sind nicht alleine.
Ja.
Da ist jemand. Und das kann gut in so einer Phase sein, wenn man ihnen zu viel abnimmt.
Ja.
Weil eigentlich ist es ja so, dass wir ein Erfolgserlebnis haben, wenn wir eine Sache allein gebracht haben. Wenn wir das alleine gemacht haben.
Vollkommen richtig. Und eigentlich so Motto, natürlich Hilfe fordern und auch annehmen, logisch, aber auch gerne mal erstmal selbst probieren.
Mhm.
Natürlich im sicheren Rahmen, das ist klar, aber erstmal selbst probieren. Und wenn dann, bleiben wir beim Kuchen, wenn der erste Kuchen dann zu braun, zu hell, zu sonst was geworden ist, dann kann ich draus lernen und dann wird der nächste irgendwie besser. Und so entwickle ich mich weiter und siehe da, der dritte, vierte Kuchen wird dann ziemlich gut werden.
Mhm. Aber manchmal ist das auch doof. Guck mal, unsere Freundin, die bringt gerade ihren beiden kleinen dreijährigen Jungs bei, wie das geht ohne Töpfchen.
Ja.
Ja, dann hat sie immer ganz ordentlich Beifall und sagt, das ist toll. Ja. Und so weiter. Komisch, wenn ich auf Klo sitze, da passiert da gar nichts.
Oh, willst du das?
Das ist doch doof.
Echt? Soll ich jetzt, ist es so? Willst du wirklich, dass ich... Oh, hast du Scheiße? Nein, Annika, nein, bitte. Du bist am Bauch krank, ne? Nicht im Kopf.
Nein, aber mal. Ich fand jetzt nicht so niedlich. Ja. Die sind dann ganz stolz, wenn das geht.
Ja, na logisch.
Dieses Wochenende ist, glaube ich, Anti-Schnuller-Training oder sowas.
Meine Güte, das geht voran, ne?
Ja.
Die werden drei, ne?
Ja. Oder?
Zwillinge.
Also, sind, ja. Ja, auf einen Schlag. Also es ist so ein, ist, die Entwicklung geht ja nicht linear. Es geht immer so ein bisschen so hopsartig. Und auf einmal geht es dann ohne Windeln. Und auf einmal ist ja auch der Schniller irgendwie oben.
Ja, und dann ist er ganz stolz, ja. Der Kleine.
Ja, ja. Ne?
Die beiden. Aber dieses Hilfe annehmen können, heißt auch, und psychologisch jetzt auch, ich bin es auch wert, dass ich Hilfe annehmen kann und ich bin es auch wert, dass mir geholfen wird. Mhm. Also, und das ist wieder dieses Bindungsding, wenn du das Gefühl hast von klein auf an, ich bin sowieso nichts wert, weil es kümmert sich sowieso kein Schwein drum, wie es mir geht. Also, die Welt ist feindlich, ich muss sowieso sehen, wie ich alleine klarkomme. Ja, wie sollst du denn auf einmal anfangen, Hilfe anzunehmen? Mhm. Das ist ja eher gefährlich. Du wirst ja dann wieder abhängig von anderen, womöglich von Menschen, wo du denkst, die mögen mich sowieso nicht, die bekommen mich nicht gut. Ihr seht also, das hat viel mit alten, unbewussten Mechanismen zu tun. Ne?
Mhm. Eva schreibt dazu, super Thema, Hilfe annehmen bedeutet für uns, meistens jedenfalls Schwäche zuzugeben, sich verletzbar zu zeigen und man möchte ja auch nicht zugeben, dass es einem gerade nicht so gut geht und fühlt sich dabei hilflos. Trifft so absolut auf mich zu, leider. Ich habe zwar gelernt, um Hilfe zu bitten, aber es hält sich in Grenzen. Viel lieber helfe ich anderen. Das ist leichter und lenkt auch oft von den eigenen Gefühlen und Problemen ab. Ja. Ich freue mich sehr, dass es Annika wieder besser geht und freue mich auf Sonntag, wenn ihr wieder mit mir zusammen kocht.
Natürlich.
Liebe Grüße und liebe Annika, pass gut auf dich auf. Ja, ja. Eva, mach ich. Ich pass auf mich auf. Mach ich. Danke dir. Ja, mir geht's besser und ich freue mich auch auf Sonntag. Wir kochen wieder zusammen. Ja, nicht so viel Salz da.
Ne? Aber dieses Überhelfen, das für einen schönen Begriff von Gerrit, dass du ungefragt, es gibt ja Menschen, die lauern auch jetzt kommunikationspsychologisch immer auf der Beziehungsebene. Das heißt, sie hören alles Mögliche nur als Hilferuf. Ich nag dazu ja auch, das nervt dich ja auch manchmal, ne? Also wenn Annika sagt, auch irgendwie ist mir warm, dann springe ich natürlich und mache das Fenster lieber, kommt ja auf oder sonst was.
Das macht mich rasend. Ich habe nicht gesagt, wenn ich das möchte, dann bitte ich dich darum und sagst du, sag mal, könntest du mir einen Gefallen tun, das Fenster öffnen? Ich sag nur, mir ist warm. Und dann hört er das immer auf dem Appelohr, also auf dem Appellohr.
So ist der richtige Begriff. Ich glaube, vom Beziehungs, das hat auch was mit Beziehungsohr zu tun, aber es ist das Appellohr.
Ja, dass das man heißt, immer alles, also ihr fahrt mit eurem Partner im Auto, ihr sitzt am Steuer und der sagt, die Ampel ist rot. Und dann kommt es drauf an, was für eine Beziehung ihr habt, wie ihr das hört. Also entweder ihr hört, okay, faktisch, die Ampel ist rot, ist eine Info, klar, kann er sagen, kann er auch lassen, aber er hat es gesagt, gut. Zweites ist natürlich, ihr hört sofort die Kritik und hört, er weiß es schon wieder besser, er macht es wieder aufmerksam darauf, dass ihr ja keine Ahnung habt, ihr könnt nicht Auto fahren. Ja. Dann hört ihr eine ganze Beziehung daraus.
Ja.
Ihr hört, ne, die Ampel ist rot, aber eigentlich hört ihr, du Trottel. Und dann gibt es natürlich auch noch dieses, dass man das Appellohr, das heißt, ihr hört zwar, die Ampel ist rot, aber ihr hört eigentlich, fahr schneller, geh bremsen, steig aus, was weiß ich, ess einen Keks. Also das heißt, ihr hört etwas, was ihr tun sollt. Letztendlich ist aber nichts davon da. Es ist immer noch nur der Satz.
Oder es gibt
nur eure Beziehung definiert, was ihr hört.
So ist es.
Ne?
Oder du hörst es wirklich auf diesen auf der Sachebene. Die Ampel ist rot. Ja, sie ist rot. Punkt.
Oder eben so, wie man selber drauf ist. Also, weil ich, wenn ich dir zum Beispiel sage, Mensch, ich hätte mal wieder Lust auf einen Salat. Wie sieht's bei dir aus? Ist das wirklich? Ich habe Lust drauf. Wie sieht's bei dir aus? Das ist ganz, aber du hast dann das Gefühl, du musst sofort in die Küche wetzen und dir einen Eisbär-Salat zerteilen.
Das ist anstrengend, ne? Ja, ich meine, ich bin nicht umsonst Psychologe geworden, hallo.
Der hat so viele Macken. Der hat so viele Macken.
Und so Appell und überhaupt und helfen wollen, so dieser ganze
Kram. Ja, du hast eine Helfersyndrom.
Ja, aber so.
Ja. Aber da, irgendwie ist dieses Helfersyndrom, hört immer auf, wenn es ums Aufräumen geht, ne?
Ja. Hm? Mein Ohr ist gerade verstopft, ich weiß es nicht.
Elisa, es ist manchmal die Angst, schwach oder als Versager gesehen zu werden. Der eigene Anspruch ist dabei oft viel zu groß. Und wenn man eine ruhige Minute hat und ehrlich zu sich selbst ist, merkt man selbst, dass das alles im eigenen Kopf ist.
So ist es. Es ist im eigenen Kopf, ja.
Es ist überhaupt nicht, also im Grunde ist es so, du stellst fest, du hast dir einen Schrank bestellt bei Ikea und jetzt willst du ihn aufbauen. Aber du weißt, diese Pressholzplatten sind verdammte Kiste schwer, du kriegst das nicht alleine hin. Das heißt, du brauchst jemanden, der dir mithilft. Das ist, und jetzt kommt es eigentlich nur auf die Beziehung an, die du hast zu jemand anderem. Hast du jemanden, der gut ist und der also so ein Möbelstück gut festhält? Oder sagst du dir, also ganz ehrlich, bevor ich das Theater wieder an der Backe habe oder wieder diesen Kerl, der mir erzählt, wie ich das richtig zu machen habe und dabei wieder mal die Hinterplatte verkehrt umreindonnert oder die Regale außen vor lässt, obwohl man die erst reinsetzt oder die was auch immer, das habe ich schon mitgemacht, ich quäle mich lieber alleine ab, vielen Dank auch.
Ja, oder
ist
oder
ja manchmal auch eine realistische Geschichte.
Durchaus. Oder ich sage mir, Mensch, das ist, ich will das jetzt am Wochenende aufbauen. Die haben auch die ganze Woche gearbeitet. Und will ich den jetzt wirklich am Sonntag oder Sonntag darum bitten? Und damit, nee, will ich auch nicht. Das ist dann eher so dieses mehr an andere als an mich selbst denken. Aber ja, die andere Frage, es ist ja auch eine Bitte, eine Frage um Hilfe. Sagen wir eher Frage. Auch mit der Möglichkeit zu sagen, dass der andere sagt, nee, also tut mir leid, habe ich jetzt keine Zeit, keine Lust oder sonst wie was.
Naja, aber du weißt schon, wenn du um Hilfe gebeten wirst, eigentlich kannst du schlecht Nein sagen. Also ich
Entschuldigung. Husten.
Ich hatte hier eine, warte mal, da habe ich gedacht, ja, das ist eine Manu hat geschrieben, wir müssen nicht alles alleine machen, dazu sind wir nicht bestimmt. So helfen das. Und Hilfe annehmen, darum geht es. Sehr schwierig. Hilfe annehmen heißt für mich, angreifbar und verletzbarer zu sein. Zu wissen, macht man es allein und ist allein, ist einfacher als zu wissen, man macht es allein und ist nicht allein. Es gibt so viele Arten von Hilfe und es kann zum großen Problem für einen selbst werden, wenn man nie Hilfe zulässt. Zum Beispiel bei mir läuft eine langjährige Psychotherapie und eigentlich weiß ich, ich kann ihr vertrauen und kann mir sicher sein und kann trotzdem diese professionelle Hilfe nicht zulassen, aus Angst, dann wieder allein zu sein und verraten zu werden. Kompliziert, ich weiß. Also daran siehst du, in welchem Dilemma man eigentlich ist, ne? Annette sagt, ich durfte leider die Erfahrung machen, dass meine Hilfe jederzeit willkommen und gerne gesehen ist. Aber wenn ich mal Hilfe brauche, was wirklich sehr, sehr selten vorkommt, ist niemand da.
Ja.
Kurzes Beispiel, ich pflege seit 7 Jahren meinen schwerstbehinderten Mann alleine, 24/7, und kümmere mich um unseren mittlerweile 9-jährigen Sohn. Das ist eine super Doppelbelastung, klasse. Im Mai wollte ich zum ersten Mal mit unserem Sohn zu meinem Klassentreffen in die Lüneburger Heide, wir wohnen in der Nähe von Berlin, habe die Schwester meines Mannes gefragt, ob sie dieses Wochenende wieder annehmen könnte. Am Rande, sie ist examinierte Krankenschwester. Das erste Mal in 7 Jahren. Tja, sie hatte genau das Wochenende Dienst und niemand wollte mit ihr tauschen. Wenn sie in den vergangenen Jahren etwas brauchte, war ich immer für sie da. Ähnliche Situationen habe ich auch mit Freunden erlebt. Erst zugesagt und dann in letzter Minute abgesagt. Wie heißt es so schön, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Also da hört man auch wirklich die Enttäuschung daraus, ne?
Ja.
Und das kenne ich, das weiß ich ja auch von Menschen, die wirklich dann mal Hilfe brauchen, die eigentlich so gut wie nie um Hilfe bitten. Wenn sie es mal tun, entweder die Umstände sind wirklich so beschissen wie meine Krankenschwester, die kann einen Wochenenddienst wirklich spärlich umtauschen. Das verstehe ich schon, aber es ist auf der anderen Seite schon irgendwie, dass da nicht einmal Hilfe ist.
wenn ich dann rechtzeitig Bescheid weiß, ganz ehrlich unter uns, dann gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, Leute, ich bin jetzt krank oder ich habe alles, ich muss eben einspringen beim Notfall so und so. Also da wird schon Möglichkeiten geben, ja.
Aber das
ist auch manchmal wirklich dieses Bild, was? Du brauchst Hilfe, also das kennen wir ja überhaupt gar nicht, das ist das eine. Das andere, gerade auch unter Freundschaften, so ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen. Und nicht immer nur, das gibt auch Menschen, die werden ja gerne, haben gerne auch das Gefühl, gebraucht zu werden. Ne? Mhm. Und das sind dann die seelischen Mülleimer in der Freundschaft und so. Und wenn die dann mal was sagen, dann sind die anderen ganz überrascht. Was, du? Du bist doch sonst immer so stark.
Ja, du machst doch sofort und du willst doch und so weiter. Ne?
Und das ist, jetzt komme ich wieder zu Gerrit, der schreibt dann weiter, in dem Spannungsfeld zwischen ungefragt zu viel Hilfe und der falschen Hilfe ein Gefühl für das richtige Maß zu finden, stelle ich mir sehr schwer vor. Dann ist um Hilfe bitten ein Akt größter Anstrengung, der mit einem Gefühl von Schwäche und Unsicherheit einhergeht. Vertrauen in die richtige Hilfe mit dem richtigen Maß muss so erst gelernt werden. Was brauche ich gerade und wo ist dabei die Grenze zur Abhängigkeit oder das zu viel des Guten? Hilfe auf Augenhöhe heißt auch, die eigenen Grenzen sehen und andere wieder in die Schranken zu weisen, wenn das zu viel des Guten wird. Und das muss man sich auch erstmal trauen.
Also ich mache das ja gerne so, indem ich frage.
Mhm.
Ich weiß nicht genau, was jemand anderes braucht. Also frage ich, wie kann ich dir helfen? Und dann erwarte ich aber auch eine ehrliche Antwort. Also indem derjenige dann sagt, also du gehst mir auf den Keks, ist schon schwer genug, lass mal gut sein. Oder indem er sagt, ich würde gerne das und das, können wir das hinkriegen? Und ich bemühe mich eigentlich darum, das auch zu machen. Aber ich weiß, ich habe Schwierigkeiten. Ich habe Schwierigkeiten, um Hilfe zu bitten, weil ich das hasse. Ich hasse es, abhängig zu sein. Und ich will nicht immer der Kranke sein oder derjenige, der jetzt um Hilfe bittet.
Ja.
Ich möchte unabhängig sein, aber das ist man leider nicht immer. Und ich sehe das wie viele, die uns geschrieben haben, die sagen, ich habe da echt im Moment Schwierigkeiten.
Auf der anderen Seite ist es ein schönes Gefühl, was wir beide ja auch haben, so mit uns beiden, zu wissen, was immer auch passiert. Du bist da und du wirst mir helfen, natürlich. Und genauso umgekehrt. Und du wirst schon, wir werden schon das Richtige füreinander tun. Das gibt natürlich ein ganz anderes Lebensgefühl auch noch.
Ja, das finde ich auch richtig toll. Das ist aber auch, das ist zwischen uns so und vielleicht noch mit ein paar Freunden und Freundinnen. Aber im Großen und Ganzen, gerade mit etwas fremderen Personen oder Menschen, die mich nicht so gut kennen, wie jetzt in so einem Krankenhaus, da geht das auch gerne mal übers Ziel hinaus.
Ja.
Wo man dann immer sagen muss, danke, das kann ich alleine.
Ja, da kommen wir wieder zum Thema, wenn du jemanden alles Mögliche abnimmst. Zum einen, er kann sich nicht weiterentwickeln, zum anderen vermittelst du ihm auch das Gefühl, komm, du kannst das ja sowieso nicht, lass mich mal machen. Das, was Eltern auch, oder auch in einer Beziehung, ne? Komm, lass mal, das ist zu schwer für dich, das kriege ich schon, ich mache das schon. Vorsichtig, ne? Weil dieses Gefühl, gebraucht zu werden, gibt es ja auch auf der anderen Seite. Ne?
Ja, die aber guck mal, denk mal zum Beispiel an eine Beziehung, wenn er zu ihr dann sagt, lass mal, ich kümmere mich darum. Ist ein Satz, den ich ja überhaupt nicht leiden kann.
Nee, ne? Don't worry.
Don't worry, dieses so, ich kümmere mich drum. Kleine gerne Frau. Auch mal bei finanziellen Sachen oder so weiter. Wo man denn, ich verstehe, derjenige denkt dann, das wäre seine Aufgabe oder irgendwie sowas, aber den Mist, den er dann eventuell braucht, muss ich ja doch mit ausbügeln. Also warum nicht gleich als Paar und gleich als Freunde oder zusammen, als Gleichberechtigte, dass man sagt, komm, erklär's mir und dann lösen wir es zusammen. Ja, diese Art, ich kümmere mich darum, ist nicht meins. Nee. Also dann werde ich schon hellhörig.
Und ich finde es auch gut, genau das, was du gesagt hast, dieses Fragen. Ich sehe, das fällt dir schwer oder ich weiß, du hast das und das jetzt vor. Kann ich dich da unterstützen?
Ja.
Und dann hat der andere die Entscheidungswahl zu sagen, jo, mach mal oder lass mal nach.
Insbesondere dann, hört ihr das, Leute?
Es ist schon besser geworden. Das war schon viel schlimmer. Das ist jetzt trockene Luft und viel Sabbeln. Ja. Nein, nein.
Ja. Kann ich dir mit einem Hustensaft helfen?
Ich habe alles um mich rum.
Kleine Maus.
Also, ich habe noch einen, ne? Alex Runz schreibt erstmal Welcome back, Annika. Ja.
Ja, ja.
Yeah, sie ist wieder da. Und weiterhin gutes Genesen dir. Schön, dich wiederzuhaben. Jo, kann ich auch sagen.
Das ist toll.
Bei mir war es lange ein Mangel an Selbstvertrauen, nach Hilfe zu fragen. Mhm. Und irgendwie hatte ich auch das als ein Zeichen von Schwäche bei mir im Kopf hinterlegt. Mhm. Ein Mann bekommt das schon alleine hin. Was für ein Unfug. So.
Das hat mit Mann und Frau überhaupt nichts zu tun. Es gibt Sachen. Also ganz ehrlich, ein Billigregal alleine hinzustellen, das ist scheißegal, ob du jetzt Männchen oder Weibchen bist. Ja. Es ist immer besser, das zu zweit zu machen, bevor dir es auf die Birne fällt.
Ja.
Und ich finde, es ist vollkommen egal, ob das jetzt, ob man als Mann einem Frau hilft oder als Frau einem Mann oder wie rum auch immer, ist vollkommen gleichgültig. Wenn jemand Hilfe braucht, dann braucht er sie mal eben. Und das kann jeder.
Genau.
Und das aber es ist wahr, also Männer sind ein bisschen gepinselter, die dürfen noch weniger um Hilfe bitten.
Also man bekommt das schon allein hin. Und dann schreibt er in der Serie Scroops, die Anfänger, ich kenne diese, kennst du, hast du die schon mal? Weiß ich. Ja. Scrubs. Wird im Intro ein Song gespielt, dessen Lyrics lauten I can't do this all on my own. I'm not a Superman.
Richtig.
Wirklich, durch diese Phrase der Serie dachte ich mir, probier's doch mal und ich traue mich immer öfter zu fragen nach Hilfe. Mhm. Bei Umzügen, bei der Arbeit, aber auch wenn ich krank und einfach nicht kann. Das war ein Prozess über 10 Jahre.
Ja.
Und inzwischen frage ich echt ganz gern um Hilfe. Habe ich doch eine Aktion gelernt. Helfen verbindet.
Ja.
Denn eines konnte und habe ich immer schon gemacht, anderen zu helfen. Klar, macht das auch irgendwie verletzlich, doch genau das macht auch sympathisch, finde ich. Mehr Herz, weniger Ego.
Alles. Ja, genau, das ist eigentlich, das ist gut. Mehr Herz, weniger Ego finde ich sowieso prima.
Ja, und dann wirklich sagen, so, ich teste es mal aus. Und, und dann checke ich natürlich auch, wie, bei wem kommt mein Hilfegesuch an und wer verkrümelt sich dann ganz schnell.
Aber naja, man macht das ja jetzt nicht aus lauter Langeweile, sondern weil man wirklich, wenn du krank bist und du brauchst jetzt irgendwie das Brot, dann musst du mal irgendwen fragen, ob der dir nicht was mitbringen kann.
Jo.
Und du wirst feststellen, das tut wirklich der ein oder andere gern. Und guck dann auch nach und sag, Mensch, du siehst wirklich furchtbar aus, kann ich dir nicht noch gleich irgendwie einen Tee kochen? Dann und so, und du, man fühlt sich nicht allein, derjenige guckt vorbei. Und vielleicht irgendwann kannst du dich mal revanchieren und kannst dich bedanken und auf einmal findest du dich wieder, wie du nett klönst oder hast jemanden gefunden, der, mit dem du dich auf einmal unterhalten kannst.
Wer weiß,
Das sind menschliche, kurze oder intensivere Beziehungen, die sich so entwickeln, auch über Hilfe. Und warum solltest du den Umzug alleine machen, verdammt nochmal?
Kann sogar Spaß machen mit dem richtigen Bier und dem richtigen...
Oder jemand anderem. Und das kann doch auch ganz lustig sein. Du kannst alleine irgendwo rumsitzen oder du hilfst beim Schrauben. Also
oder vielleicht auch mal umdenken. Wirklich sich auch klar zu machen, es macht vielleicht andere Menschen sogar Freude, dir zu helfen. Denk an unsere Freundin, die wir haben, der macht es wirklich Freude, als es ihr so schlecht ging, dir zu helfen. Also es ist nicht nur oh Gott, sondern wie soll ich sagen, also die wäre beleidigt gewesen, wenn du sagst, nee, lass mal und ich mache das alles allein. Nein. Aber
ich bin natürlich heilfroh, dass es mir so richtig dreckig ging, vorbeischneidet. Ne?
Aber dieses Selbstbild, auch dieser Gedanke, das können wir wirklich alle mal ein bisschen in unserem Kopf bewegen. Ich kann auch an anderen Menschen Freude machen, indem ich sage, jo, ich vertraue dir. Ich freue mich auch, dass du mir hilfst und ich vertraue dir da auch, dass du mir auch die richtige Hilfe dann zugedeihen lässt. Ne?
Solange das eben alles auf einer ehrlichen Basis ist.
Ja.
Ne? Und nicht ins Ausnutzen oder ins Komische wankelt, sondern so auf eine ganz natürliche. Wir haben hier irgendwie das auch zwischen den Nachbarn hier. Wir haben da ein ganz prima
Ja.
Nettes Verhältnis, da wird sich öfter geholfen.
Ja.
Ohne dass es übertrieben ist, so mal mit der Post oder mit dem Schlüssel oder mit jemandem reinlassen oder weiß ich. Genau. Und das läuft irgendwie ziemlich prima.
Ja.
Und das ist auch so ein Geben und Nehmen.
Das ist wirklich nett. Ein Geben und Nehmen. Ne? Ja. Das ist kein einseitiges, sondern und ohne dass man jetzt so was erwartet. Und wir haben die Telefonnummer, wir treffen uns und dann fragt man eben halt.
Und man sieht ja, es geht.
Ja.
Es geht. Und ich finde auch, wenn man muss sich auch manchmal so ein bisschen Tritt in den Hintern geben und sich sagen, ich brauche jetzt auch einfach mal professionelle Hilfe.
Mhm.
Ich habe da dieses oder jene Problem, ich probiere es.
Mhm.
Und dann suche ich mir, wie eben hier beschrieben, in dem, was ich vorgelesen habe, eine Psychotherapie.
Mhm.
Aber dann muss ich auch irgendwie versuchen, die Hilfe auch anzunehmen und es ist natürlich schwierig, aber wenn ich da Ängste habe und Schwierigkeiten habe, muss ich das aber auch zum Thema machen, glaube ich.
Ja.
Damit ich dann irgendwie ein Stück weiterkomme.
Ja.
Sonst hilft mir das irgendwie letztendlich nicht so. Und ich bleibe auf meiner Angst hocken.
Mhm.
Ne? Das überlegt man sich ja dann doch irgendwann.
Mhm.
Und es ist natürlich auch gut, wenn ich mir überlege, ich gehe jetzt in einen Kreis, ich gehe jetzt zu einer Selbsthilfegruppe. Und ich überwinde mich tatsächlich und erzähle da ein bisschen was von mir und höre, wie die anderen sich überwinden. Und ich merke, dass mir das hilft.
Mhm.
Zu Anfang bin ich vielleicht skeptisch, aber dann merke ich, es hilft mir.
Mhm.
Ich habe nicht mehr das Gefühl, ich stehe alleine.
Mhm.
Sondern es gibt noch mehr Menschen, die auch mit diesem Problem kämpfen. Und vielleicht schaffe ich es dadurch, tatsächlich Hilfe anzunehmen.
Ja. Und wenn ich dann mich aufraffe, in so einen Kreis zu gehen oder wie auch immer, dass ich mir dann auch schon vornehme, auch wenn es schwerfällt, ich werde heute, wenn wir da uns treffen, ich werde über dieses und jenes werde ich reden.
Mhm.
Wenn es um die Frage geht, so wer hat was zu bereden oder wer möchte was sagen, dann werde ich mich auch melden.
Und werde tatsächlich
nicht immer nur als stiller Zuhörer oder Helfer da sein.
Ja. Und werde tatsächlich mal einen Satz sagen.
Ja.
Ich muss ja nicht viel erzählen, aber vielleicht schon mal ein bisschen.
So.
Ne?
Das,
so.
Das
und dann, wenn man das dann so erlebt hat, muss man eben dann auch wieder überlegen, wie hilft mir das? Und ja, dann auch irgendwann feststellen, nein, es hilft mir nicht, ist nicht meins, oder? Ja, es hilft mir.
Mhm.
Ich bin nicht allein.
Mhm.
So, und genau das Gleiche ist ja auch bei anderen Dingen.
Mhm.
Dass man es einfach mal probiert.
Ja.
Sich so, also wir hatten ja neulich Scheiß drauf, das Thema, also dass man dann auch wirklich sagt, so Angst jetzt, Scheiß drauf, ich probier's. Jetzt mache ich's. Ich frage.
Ich meine, was soll passieren? Worst case, es ändert sich nichts, es bleibt so, wie es ist.
Ja, worst case ist natürlich, man macht sich verletzbar.
Ja, okay. Aber
du kannst das immer nicht, gerade wenn du es als Kind erlebt hast.
Mhm.
Du kannst das immer nicht, du stellst dich immer so doof an, du bist, ne, dir kann man überhaupt nichts zutrauen.
Mhm.
Stell dir vor, du hast es als Kind erlebt.
Ja, du kannst nichts,
Du kannst nichts. So, und jetzt brauchst du auf einmal Hilfe.
Mhm.
Du hast doch das Gefühl, dass jemand wieder zu dir sagt.
Ja.
Du kannst nichts. Auf der anderen Seite kannst du dir natürlich sagen, habe ich alles schon mal gehört?
Mhm.
Ja. Kann jetzt auch passieren, aber im besten Fall passiert es nicht.
Mhm.
Und jemand sagt, du, ja, dann streichen wir doch die Küche zusammen.
So. Und haben Spaß. Dazu passt nochmal, kleine Seele 77 schreibt, ich glaube, es liegt doch ein wenig daran, wie man erzogen und ob man die große Schwester ist. Wir waren immer Schlüsselkinder und ich war schon in jungen Jahren für meine Schwester verantwortlich. Wir verfallen auch sofort in die Rollen, wenn wir uns sehen. Das kenne ich auch. Ich bin ja so immer der Kleine.
Ja, das sehen wir heute noch.
Zwei Eltern, ja, bin aber ganz gut gewachsen irgendwie. Das ist immer noch so. Ne? Ich bin immer noch der Kleine und ihm wird immer noch geholfen, wenn es sein muss. Ja.
Ja. Aber Colin schreibt zum Beispiel, Hilfe anzunehmen ist schwer, überhaupt sich einzugestehen, dass man Hilfe benötigt, ist nicht so einfach.
Ja.
Euch beiden das Allerbeste. Danke,
genau,
Colin.
Da schreibt mir Schnuffel 200, süß, ne? Schnuffel 200, genau dazu. Wenn man als Kind schon keine Hilfe bekommen hat und später alles alleine trotz Partner geschafft hat, dann fällt es mir sehr schwer, Hilfe anzunehmen. Na klar. Da geht es auch wieder darum, erstens, ich habe alles geschafft, zweitens, ich habe eben kein Vertrauen.
Nee, wenn sie es als Kind schon, und der Partner war da auch kein Hecht, und sie hatte das, hat die Erfahrung gemacht, dass sie sowieso immer alles alleine schaffen muss. Na? Aber vielleicht ist dann gerade die Zeit da, um nochmal eine neue Erfahrung im Leben zu machen. Ja. Und man sucht es sich ja aus. Also wenn man jetzt eine gute Freundin hat und sagt zu der wirklich mal, so, es ist soweit, du weißt, ich kann ganz schwer um Hilfe bitten, aber ich tue es jetzt einfach mal. Ja. Dann wird man vielleicht überrascht.
Ja.
Man macht das ja nicht einfach irgendwo. Und die blöde Arbeitskollegin, die sowieso immer auf einem rohen Markt, die fragt man ja eh nicht. Aber vielleicht die beste Freundin oder einen guten Freund oder den Arzt.
Genau.
Dass man sagt, also ich frage ja eigentlich nicht, aber jetzt muss ich fragen. Ich röchel jetzt seit 4 Wochen. Ich brauche Hilfe, ich kriege keine Luft nachts. Ja.
Na? Ich meine, wie viele, du hattest ja so einen Artikel auch gefunden, einer, der eben ständig gehustet hat und jetzt dran gestorben ist, war nicht rechtzeitig ein Krebs diagnostiziert worden.
Ja, genau, das hatte ich gefunden, als wir uns da vorbereitet haben, so ein bisschen. Da habe ich gesagt, also manchmal, das ist zwar jetzt kein glühendes Beispiel, aber ich hab denn mir das irgendwie gemerkt, weil nicht jede Hilfe ist ja nur einfach so eine Larifari-Geschichte. Nee. Da hatte wirklich ein junger Mann, der hat immer wieder gehustet und immer wieder gehustet und ist dann irgendwann, nachdem die Freunde gesagt haben, also nun aber, jetzt aber wirklich hin, und immer wenn es ihm dann halbwegs wieder besser ging, ist er nicht hingegangen, hat gesagt, ach, Kinder, bisschen husten. Und der hatte tatsächlich Krebs, ist mit 34 dran gestorben. Das ist natürlich so ein richtiger Hammer, aber vielleicht sollte man dann doch schon überlegen, dass man manchmal sich die Hilfe eher sucht, wie das ja auch in meinem Fall so war, oder auch bei dir damals und so, dass man einfach rechtzeitig Hilfe sucht, weil dann kann einem geholfen werden. Ja. Denn es gibt auch irgendwann mal den Place of No Return, wo man vielleicht dann nicht mehr so gut helfen kann und wo irgendwas dann doch schon und richtig in die Grütze gegangen ist.
Dieses Hätte, Fahrradkette.
Also deshalb immer so ein gesundes Maß, und man muss auch nicht gleich sofort immer alles überprüfen, aber wenn man merkt, also diese Gesundheitsprobleme habe ich jetzt aber auch schon irgendwie länger, dann doch mal abklären lassen.
Frage zum Ende, was machen wir jetzt mit denjenigen, denen wir helfen wollen und die sich aber nicht helfen lassen?
Ja, das finde ich, das ist der Punkt, auf den wollte ich auch noch ganz gerne. Das ist ja auch eine schwierige Angelegenheit. Ja. Es gibt ja Menschen, die lassen sich absolut partout nicht helfen. Ja. Bei bestimmten Sachen, denk mal dran, da sagt man, also denen kannst du auch nicht helfen, bevor sie nicht den Bodensatz erreicht haben.
Gerade auch bei Erkrankungen, ne? Bei Abhängigkeiten zum Beispiel.
Bei Abhängigkeiten zum Beispiel. Also wenn Alkoholiker nicht mal richtig am Boden ist, dann kommst du da auch nicht ran. Und du kannst Menschen durch Co-Abhängigkeit oder indem du immer wieder hilfst, immer wieder Geld zur Verfügung stehst, also hilfst du im Grunde nicht. Du machst dich co-abhängig. Du unterstützt das eher, als dass du hilfst. Da ist vielleicht manchmal die Abkehr und das Nichthelfen die wirkliche Hilfe. So schwierig das ist und so schlimm und so schwer das auch zu verstehen ist, das zu machen. Ja. Es ist eben schwer, du kannst einen Drogenabhängigen nicht einfach irgendwo in eine Drogentherapie schleppen. Der muss da schon hinwollen.
Ja, aber manchmal ist es auch so, dann wird er hingestellt, weil er ist irgendwo umgekippt oder ist irgendwo auffällig geworden ist. Ja. Aber so diese Menschen, die einfach, du merkst, da ist Hilfbedarf da, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, auch da wieder haben wir schon gesagt, deren Selbstbild und deren Erfahrung ist ich bin sowieso nicht liebens- und nicht helfenswert. Und das zu knacken, indem man sagt, also ich merke oder ich habe das Gefühl, ich würde auch sehr gerne dir helfen, aber ich stehe auch hier wirklich auf Standby und ich dränge mich jetzt auch nicht auf, aber ich schätze dich und ich mag dich irgendwie und du wirst mich nicht so schnell los.
Das ist eine Sache. Aber was ist mit Menschen zum Beispiel, die sagen, du kannst mir sowieso nicht helfen?
Oh,
probier es aus. Aber entschuldige bitte mal, aber meine Probleme, da kommst du sowieso nicht ran und lass mich bloß in Ruhe. Ich glaube, das ist dann auch der Moment, wo man sagt, alles klar.
So, oder wenn man sich wirklich weiter engagieren will, lass dich überraschen. Wir testen es mal aus. Was soll passieren? Schlimmstenfalls passiert gar nichts, weil ich kann dir tatsächlich nicht helfen. Ich weiß es nicht. Aber ich wäre bereit, das mit dir mal auszuprobieren. Lass mal
und das
gucken.
Muss man sich überlegen, ob man manchmal, also manchmal finde ich, ist ein gesunder Egoismus auch nicht schlecht, bei manchen Menschen zu helfen, da weißt du eigentlich von vornherein schon, das ist vergebene Liebesmühe. Der will eigentlich nicht. Der ist im Moment überhaupt noch nicht so weit, dass er das braucht.
Aber auch das kann man kommunizieren. Da kann man sagen, ich merke schon und ich werde mich hier auch nicht aufdrängen, aber ich bin da.
Es kann also vielleicht wenn du so der Moment weit bist, kommen. Dann, ne? Dann denk mal drüber dann, nach, dann kannst du dich wieder melden.
So, das heißt, das Thema werde ich jetzt nicht weiter ansprechen, aber ich habe ein Auge auf dich. Da kannst du machen, was du willst. Mich wirst du nicht los. Das ist auch wieder dieses Ding, ne? Wenn Menschen keine Bindung eingehen können aus verschiedensten Gründen, dass man sagt, aber ich sehe, also ich mag dich und du bist mir viel wert.
Aber das würde ich immer erst tun, wenn es auch so ist.
Nur, also ne? Authentisch sein, wenn dich das wirklich nicht interessiert, dieses Lebewesen. Und mich.
Und wenn ich den wirklich auch richtig furchtbar finde.
Dann natürlich nicht.
Dann vergammel in deinem Sylt, ne? Nein, aber dann würde ich wahrscheinlich, dann hätte ich auch nicht das Gefühl, ich würde helfen wollen.
Ja, ja.
Also helfen will man ja doch gerne bei Menschen, die in irgendeiner Form etwas bedeuten.
Genau.
Oder die man irgendwie, die man unterstützen möchte.
So. Ja. Und das ist ein schönes Schlusswort, mein Schätzchen. Wir haben schon die 15 Minuten. Du bist wieder müde, ne?
Ich brauche dringend einen Kaffee.
Du brauchst noch einen
Kaffee. Ich brauche noch einen Kaffee.
Guck mal, meine Röchelei hat sich jetzt wieder ein bisschen gelegt. Ne? Oh, Leute. Ah, ich sage.
Und, so. Und dann gönne ich mir eine zweite Scheibe Brot mit Bio-Honig, ihr Lieben.
Ja, wir haben
Raps-Honig.
Ja, haben wir Bio-Honig von Odin entdeckt. Oh,
das ist lecker.
Ne?
Euch wünsche ich einen richtig schönen Sonntag.
Ich auch.
Genießt ihn.
Ja.
Genießt die Woche.
So.
Die nächste. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.
Wann?
Frühstück mit dem Psychologen.
Empfehlt uns weiter, teilt uns, macht Reklame. Sie sind wieder da. Wir freuen uns. Nächstes Thema wissen wir noch nicht, wir gucken mal. Aber ich finde die Idee, wenn wir rechtzeitig wissen, worum es gehen sollte, dann schicken wir euch wieder per Facebook, Instagram und Co. eine kurze Mitteilung und dann schreibt uns wieder.
Das
also
ist
mir
toll.
Macht es Freude, mit euch so zu kommunizieren. Ne?
Ja, finde ich toll. Finde ich richtig toll.
Okay, in dem Sinne.
Ihr Lieben.
Macht's gut.
Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, tschüss.